Ihr Lieben, wer von euch ist eigentlich heilig? Hier vorne, okay, ein paar. Gut, schön, schön, schön. Vielleicht mal anders gefragt, okay, wann hast du das letzte Mal was Heiliges gemacht? Okay, und was war das? Seid heilig, denn ich bin heilig, spricht der Herr. Ich möchte mit euch heute Morgen mal darüber nachdenken, was es heißt, heilig zu sein und was es heißt, einen heiligen Lebensstil zu führen. Das klingt vielleicht ein bisschen komisch, wir werden aber auch gleich erfahren, warum das komisch klingt. Und trotzdem ist diese Aufforderung Gottes ja da. Seid heilig. Das ist eigentlich sehr zentral für unser Leben, für die Entscheidungen, die wir treffen. Bevor ich da jetzt voll einsteige, möchte ich noch eine Vorbemerkung machen. Wenn es darum geht, diese Aufforderung, seid heilig, zu erfüllen oder einen heiligen Lebensstil zu führen, wenn wir danach streben, so zu leben, dann geht es nicht darum, dass wir was tun, um Heiligkeit zu erlangen oder sogar um Seelenheil zu erlangen. Das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht um Werkegerechtigkeit, ne? So wir leben aus Gnade. Wir können weder Heiligkeit verdienen, noch unser Seelenheil irgendwie dadurch erlangen. Was wir können, ist einen heiligen Lebensstil bewahren. Das ist ein Unterschied. Das ist so ungefähr wie wenn Paulus sagt, so wir haben den Geist Gottes empfangen und deswegen lasst uns auch im Geist wandeln. Ne? So, wir haben das, wir leben aus der Gnade, lasst uns entsprechend handeln. Also keine Werkegerechtigkeit, ne? So ich muss irgendwas tun, um erlöst zu werden. Wir leben aus Gnade, das ist jetzt mal so Vorbemerkung, das behaltet ihr bitte im Hinterkopf. So. Ich habe gedacht, zu diesem Thema Heiligkeit, heiliger Lebensstil, ich habe mal so drei Parts vorbereitet, um mich diesem Thema anzunähern. Und ich tue das, indem ich mal versuche, in diesen drei Teilen drei zentrale Lügen aufzudecken, die wir in Bezug auf Heiligkeit oder einen heiligen Lebenswandel glauben. Ich würde es gerne einfach so mit euch durchgehen und am Ende habt ihr hoffentlich ein etwas entspannteres Verhältnis zum Thema Heiligkeit und heiliger Lebensstil. Und vielleicht noch eine Klammerbemerkung, der Begriff heilig ist ja immer noch sehr abstrakt. Jens, vielleicht kannst du es doch einmal ganz kurz ausblenden, damit die Leute noch bei mir sind und ich schon anfangen zu lesen, was hier ist. Kurz, der Begriff heilig ist ja immer noch sehr abstrakt. Und ich lasse das erstmal als einen abstrakten Begriff so stehen. Wir gehen da am Ende noch, auch noch ein bisschen drauf ein, wie das so aussehen kann. So ungefähr, also heilig. Jetzt die Lügen, danke. Lügen, die wir glauben in Bezug auf Heiligkeit. Zumindest, was mir immer mal wieder begegnet so. Die erste Lüge ist, ein heiliger Lebensstil ist etwas für eine Elite. Die zweite Lüge ist, ein heiliger Lebensstil bedeutet mehr Gebote und weniger Freiheit. Und die dritte Lüge, ein heiliger Lebensstil bedeutet, man wird weltfremd. So, das sind so so drei der Lügen, wo ich so dachte, das ist es irgendwie zentral für uns. Erste Lüge, ein heiliger Lebensstil ist etwas für die Elite. Das heißt, irgendwie herrscht manchmal so der Glauben, dass ein heiliger Lebensstil, Heiligkeit, das ist etwas, das nicht mir als Otto Normalchrist gilt. Ja? Eher für Leute, die irgendwie ein bisschen weiter gehen wollen und das vielleicht auch viel besser können als ich. Vielleicht manchmal auch Leute, die aus unserer Sicht irgendwie ein bisschen abgehoben wirken. Leute, die hingegebener sind, die Gott irgendwie dazu bestimmt hat, weiterzugehen. Vielleicht habt ihr so Glaubensvorbilder. Also Menschen, wo ihr sagt, okay, da ist irgendwie was an denen, da würde ich gern hin. Da ist jemand, der strahlt vielleicht eine besondere Verbindung zu Gott aus oder jemand mit besonderer Weisheit. Und so, das ist irgendwie ein gutes Vorbild. Und gleichzeitig ist da auch der Gedanke, ja, ich komme da nicht, ich werde da nicht hinkommen. Vielleicht sind es ja auch so Menschen aus deinem Umfeld, die dich geistlich begleiten. Dann ist das ja auch irgendwie deren Job, heiliger zu sein, ne? So. Vielleicht sind es aber auch Menschen aus der Geschichte, Reformatoren zum Beispiel, ne? So ein Luther. Die haben schon richtig krass was geleistet. Oder Figuren aus der Bibel, ne? So ein Mose, der Gottes Angesicht sieht, und Petrus, von dem der Schatten ausreicht, um Menschen zu heilen und so. Das sind so, bam, Leute, ne? Die haben richtig was erreicht, die würden wir vielleicht eher schon mal heilig nennen. Weil wir sehen, da tut Gott ganz viel durch die. Ich weiß, bei uns als Evangelische gehen da schon mal so Alarmglocken an, wenn man irgendwie von Heiligen spricht. Könnte ja in Richtung Heiligenverehrung gehen, ne? Man macht uns Evangelischen so ein bisschen Unwohlsein, ne? Wollen wir ja nicht. Und trotzdem merken wir, es gibt Menschen, die haben so eine besondere Verbindung zu Gott. Leute, was ist das eigentlich in uns, dass wir eher so ein schimmerndes Beispiel der Vorzeit heilig nennen können, wenn wir uns das als Evangelische trauen, als anzunehmen, dass Gott uns heiligt? Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Wer ist denn das? Ist dir klar, dass in dem Moment, wo du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, du geheiligt bist? Ich lasse das mal so einsinken. Okay. Das ist nicht nur was für irgendeine Elite, sondern du bist geheiligt. Du bist geheiligt. Und das ist die erste Lüge, die ich mit euch aufdecken und hoffentlich brechen möchte. Heiligkeit, ein heiliger Lebensstil, hat nichts mit einer ganz besonderen Berufung oder Auftrag in dieser Welt zu tun, sondern gilt uns allen. Du bist zu Heiligkeit berufen, zu einem heiligen Lebensstil aufgefordert, als Nachfolger Jesu Christi. Wir sind sein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, sagt Petrus. Und deswegen möchte ich dir das heute Morgen zusprechen. Du bist geheiligt durch ihn. Also ihr Lieben, ihr Geliebten, ihr Geheiligten, ein heiliger Lebensstil ist nicht nur was für eine Elite, sondern du bist dazu berufen und aufgefordert. Zweite Lüge, die ich mit euch brechen möchte, ist: ein heiliger Lebensstil bedeutet mehr Gebote und weniger Freiheit. Das ist irgendwie ein sehr typisches Denken, was mir immer wieder begegnet. Wenn ich mehr von Gott will oder so stärker in seine Berufung einsteigen will, dann muss ich seine Gebote mehr befolgen. Das schaffen wir häufig nicht und dann lassen wir es oft gleich. Dieser Text, den wir gerade gehört haben, ne, da wird ja jede Menge aufgezählt, was wir alles tun müssen, können, sollen. Was Gott beschreibt, was heilig sein heißt: du sollst deine Eltern ehren, kümmere dich um deinen Nächsten, du sollst nicht betrügen, lass dich nicht auf Zauberei ein, sorg auch für den, der aus der Fremde kommt, ne? Diese ganzen Sachen. Wir haben nur einen kleinen Abschnitt gehört, der ist sehr viel länger, was Gott da alles aufzählt. So. Und es erweckt den Anschein, wir müssen nur noch mehr Gebote befolgen, um heilig zu sein. So die ganze Palette. Und das bedeutet ja automatisch, dass wir weniger Freiheit haben. Das ist eine Lüge. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ja? Das ist einfach schlicht eine Lüge. Freiheit liegt erst in der Verbindung zu Gott. Echte Freiheit. Und in der Verbindung zu Gott besteht unsere Heiligkeit. Wenn ihr euch mal irgendwie dabei erwischen solltet zu denken, oh, das ist mir zu anstrengend und ich mache hier nur so ein bisschen oder so. Leute, warum sollten wir heilig leben wollen? Ich persönlich sehne mich danach, heilig zu leben. Das soll auch jetzt nicht abgehoben klingen, ne, sondern aber ich möchte in den Entscheidungen, die ich treffe, möchte ich Gott die Ehre geben. Ich möchte, dass mein Leben von Weisheit geprägt ist und ich für Gottes Wirken durchlässig bin. Und das möchte ich sicher nicht, um meine Seele zu retten. So, meine Seele ist gerettet, ich gehöre zu Jesus und ich weiß und glaube, ne, ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Aber ich möchte auch in dieser Welt einen heiligen Lebensstil führen und Gottes Liebe sichtbar machen. Und da bin ich sicher noch nicht in der Fülle angekommen, das ist völlig klar, weit davon entfernt. Aber ich will weiter danach streben. Warum sollten wir das wollen? Die Antwort ist eigentlich sehr schlicht, weil das unsere Identität ist. Das entspricht uns, das ist unsere Identität in Christus. Heilig sein heißt, und da kommen wir mal zu einer ersten Definition, was das für uns heute bedeutet, heilig sein heißt in der Bibel ausgesondert sein. Wenn Heiligkeit in der Bibel vorkommt, wenn es zum Beispiel darum geht, bestimmte Gegenstände für den Tempel zu heiligen, dann wurden die auf eine ganz bestimmte Weise gereinigt und für einen bestimmten Zweck vorgesehen. Da ist jetzt beispielsweise eine Schüssel, wo das Wasser drin ist, wo der Priester seine Hände wäscht oder so. Dann ist das eine Schüssel, die ist für diesen Zweck vorgesehen. Die ist geheiligt, ausgesondert. Und da wird keiner seinen Brotteig drin backen. Machen. Teig backt man nicht. Ne? So. Heilig sein heißt ausgesondert sein. Wir sind ausgesondert, erwählt von Gott. Wir sollten heilig leben wollen, weil das unsere Identität ist. Nur dann lebe ich und entdecke ich, wer ich wirklich bin. In diesem Ausgesondertsein, erwählt sein, das bin ich. Das war mal so ein Annäherungsversuch so aus unserer menschlichen Perspektive. Ich will danach streben, weil ich weiß, das ist meine Identität. Da gehöre ich hin. Und mal aus anderer Perspektive ist, warum ist Jesus eigentlich gestorben? Wer von euch hat noch so ungefähr den Tempel vor Augen mit den verschiedenen Teilen? Da ist der Vorhof, da ist das Heilige, das Allerheiligste. Und wir wissen, dass nur wenige zu bestimmten Zeiten in das Allerheiligste vordringen durften. Da, wo Gott ist, die ganze Präsenz Gottes in der Zeit des Alten Testaments. Jesus Christus ist gestorben, um für uns den Weg dahin frei zu machen. Ins Allerheiligste. Damit wir ins Allerheiligste gehen können. Damit wir vor Gott stehen können. Jesus Christus ist gestorben, damit wir den direkten Zugang haben zu ihm. Nur deswegen können wir beten, wie wir beten. Weil Jesus das freigemacht hat, in direkter Weise mit ihm sprechen. Wer darf alles ins Allerheiligste? Nur Menschen, die geheiligt sind. Also ist Jesus Christus gestorben, um uns zu heiligen, damit wir da reingehen können. In die Begegnung mit Gott. Nur wer heilig ist, kann sich Gott nahen. Heiligkeit ist die Verbindung mit ihm. Das Blut Jesu wurde vergossen, damit wir heilig werden. Wir haben also zwei Definitionen. Ne? Heilig sein heißt ausgesondert sein, erwählt sein. Gott hat uns erwählt. Wir sind ausgesondert, wie diese Schüssel im Tempel. Ja? Ausgesondert für etwas Bestimmtes. Und heilig sein heißt, in Verbindung zu stehen mit Gott, dem Heiligen. Heilig sein heißt, in der Verbindung mit dem Heiligen zu stehen. Das heißt, im Umkehrschluss auch, wenn wir nicht danach streben, heilig zu sein, dann verschmähen wir das Blut Christi. Und ich meine damit jetzt nicht, unser Seelenheil steht auf dem Spiel, ne? So, versteht mich da richtig. Da sind wir auch wieder bei dem, was ich am Anfang gesagt habe. Wir sind gerettet durch das Blut Jesu Christi, wir sind geheiligt und gleichzeitig müssen wir weiter darin wandeln. Haltet euch der Sünde für tot, sagt Paulus. Wir dürfen uns nicht weiter der Sünde zur Verfügung stellen in unserem Leben. Dass das mal passiert, okay, ja, wir sind Menschen. Aber unser Streben sollte ein anderes sein. Wir sollten nach Heiligkeit streben und indem wir das tun, werden wir frei. Wir sind keine Sklaven mehr der Sünde, wir sind frei, vor Gott zu treten. Wir haben die Freiheit, seine unendliche Liebe zu empfangen. Und wir merken oft auch, wie leicht unsere Lasten aus dieser Welt werden, wenn wir in der Verbindung mit ihm stehen. Heiligkeit heißt nicht unendlich viel mehr Gebote, sondern Heiligkeit beschreibt letztlich nur, ich bleibe in der Verbindung zu Gott. Ich bleibe in der Verbindung zu dem, der das Leben ist, der mir Freiheit gibt und unendliche Gnade und Liebe schenkt. Kommen wir zur dritten Lüge. Ein heiliger Lebensstil bedeutet, man wird weltfremd. Das ist irgendwie so eine seltsame Angst, die ich immer wieder mal auch in Gemeinden wahrnehme. Das hat sich im Laufe der Zeit auch immer mal wieder verändert. Es gab da eine Zeit, da waren Christen sehr darum bemüht, richtig cool zu sein. Und ne, so den anderen zu zeigen, wie cool sie sind und wie cool es ist, Gott zu folgen und so. Und das durfte auf gar keinen Fall komisch werden. In einigen Kreisen hat es sich auch so weit entwickelt, dass man lieber nicht zu oft oder nicht zu offensichtlich von Gott spricht, um irgendwie ne, deutlich zu machen, wir sind ja auch nicht komisch oder so. Ne? Viele Leute, die Angst davor haben, so weltfremd zu werden, haben meist solche Negativbeispiele vor Augen von irgendwelchen Leuten, die so ein bisschen super crazy abgefahrene Jesus-Nachfolger sind, die ein bisschen out of space wirken. Ne? Also, wisst ihr, was ich meine? So, die irgendwie komisch sind, die den Sinn für die Realität verloren haben oder so. Und das wollen wir ja nicht, ne? Ist klar. Ich verstehe die Angst. Und trotzdem, wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich dann nirgendwo die Aufforderung, werdet auf gar keinen Fall weltfremd. Dann gucken Leute euch vielleicht komisch an und ne, dieses, wenn ich so komisch bin, dann denken Leute vielleicht auch, Gott ist so komisch oder so. Und das wollen wir nicht. In der Bibel gibt es jetzt eine Aufforderung dazu, dass ein Gottesdienst geordnet ablaufen soll, ne, damit, um den anderen den Zugang zu erleichtern. Das gibt es schon auch. Und trotzdem, abgesehen davon, fordert die Bibel uns auf, anders zu sein. Und ganz ehrlich, wenn wir ausgesondert sind, erwählt sind, dann sind wir anders. Gott sagt einige Male in diesen ersten Büchern, Mose, einige Male, macht es nicht wie die anderen. Macht es nicht wie die anderen. Ihr sollt euch unterscheiden. Ihr sollt euch unterscheiden durch die Verbindung mit mir, dem Heiligen. Und weltfremd ist ein Begriff, den wir irgendwann einmal konstruiert haben aus Furcht vor der Meinung anderer. Zumindest meine These. Immer wieder geht es darum, Gott zu suchen, sein Angesicht zu suchen, in der Beziehung zu ihm zu stehen und zu bleiben, selbst wenn die Welt sagt, das ist doch völlig bescheuert. Selbst dann. Und immer wieder geht es auch darum, um das tun zu können, um in der Verbindung mit Gott zu bleiben, muss ich mich von bestimmten Dingen in dieser Welt trennen. Weil es die Verbindung zu ihm stärkt. Und indem es die Verbindung zu Gott stärkt, fördert es auch meine Liebe zu dieser Welt. Weil Gott selbst ja diese Welt liebt, so sehr, dass er alles für sie hingibt. Wenn Gott uns dazu auffordert, heilig zu sein, bedeutet das nicht, dass wir weltfremd werden, sondern im Gegenteil, wir werden umso mehr wir selbst und umso mehr in der Liebe zu ihm und zu anderen gestärkt. Was heißt es jetzt, einen heiligen Lebensstil zu führen? Mal so als letzten Abschnitt. Also erst einmal ist es nicht nur was für die Elite, sondern es ist dein Auftrag. Es bedeutet nicht mehr Gebote, sondern es bedeutet sehr viel mehr Freiheit. Und es bedeutet nicht, weltfremd zu werden, sondern es stärkt und befeuert deine Liebe zu Gott und den Menschen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich so eine Sache durchgezogen hat, so eine Definition. Heiligkeit heißt, in der Verbindung zu Gott zu bleiben, zum Heiligen. Und Gott zählt ja einige Dinge hier auf, um uns eine Vorstellung davon zu geben, wie das praktisch aussieht. Im Umgang mit meinen Nächsten, mit meinen Kunden, mit meinen Eltern, mit Ausländern, mit den Alten und so. Aber der Chorus dieser Aufzählung, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist bei der Lesung, der Chorus dieser Aufzählung ist: Ich bin der Herr. So, da gehört das und das und das und das und das zu. Ich bin der Herr. Und das und das und das. Ich bin der Herr. Das ist die ganze Begründung, die wir praktisch bekommen. Das ist Motivation und Ursprung für das, was wir tun. Gott sagt: Ich bin der Herr. Tu das, was du tust, in dem Bewusstsein, dass er der Herr ist. Das ist auch etwas, was uns von dieser Welt unterscheidet. Wir können diesen Text nicht nehmen und da irgendeine Sozialethik draus machen. So, okay, das brauchen wir jetzt für ein Leben miteinander und ne? Eine rein menschliche Sozialethik vergisst, dass Gott der Herr ist. Darum geht's. Ich werde manchmal gefragt, bin gleich fertig. Ich werde manchmal gefragt, wie das eigentlich mit den mit diesen ganzen Geboten ist, ne? Gerade im Alten Testament und was müssen wir davon jetzt eigentlich einhalten und was nicht und so. Da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen unter den Konfessionen. Das wird auch bei uns in der Umgebung ja auch häufig sichtbar, ne? Für die Frauen. Manche tragen dann Röcke und Kopftuch und so, weil es dann so in der Bibel steht. Und das wirft immer die Frage auf, welche Gebote gelten denn jetzt eigentlich für mich und welche nicht? Die Antwort ist, es gibt keine einfache Antwort darauf. Punkt. Jesus hat das Gesetz erfüllt, aber er hat es nicht aufgelöst. Es ist immer noch da. Aber das heißt, auch um heilig zu sein, kann ich mir nicht einen bestimmten Katalog nehmen und ne, mich an das und das und das halten. Und dann wird das irgendwie. Könnt ja mal versuchen, nach 3. Mose 19 zu leben. Aber selbst bei solchen Katalogen im Alten Testament geht es auch bei genauerem Hinsehen um die Verbindung zu ihm. Ich bin der Herr. Das ist der Fokus bei dem, was du tust. Wenn wir uns an solche Vorschriften halten wollen, dann immer mit Blick auf ihn. Ich bin der Herr. wenn wir uns daran halten wollen, nur um uns daran zu halten, um uns selber heiliger zu machen, verfehlen wir das Ziel. Weil es um die Verbindung mit ihm geht. Kleines Beispiel noch zum Schluss. Ich habe eine Faszination für das alttestamentliche Gesetz. Ich finde das irgendwie spannend. Und frage mich oft, warum Gott so bestimmte Dinge vorschreibt. Zum Beispiel versuche ich, den Sabbat zu halten. Das gelingt mir nicht immer, wenn ich dann doch am Samstag noch an der Predigtvorbereitung sitze oder so. Aber so grundsätzlich, freitagabends ist irgendwie, das ist Zeit für Sabbat. Ich zünde die Kerzen an, ich lese die Lesung dazu, ich bete. So versuche das irgendwie zu feiern, den Sabbat zu heiligen. So. Und ich tue das nicht, ich habe das eine Zeit lang, glaube ich, auch aus falschen Gründen getan, aber ich tue das nicht, um irgendein Gebot einzuhalten. Sondern Gott hat dieses Gebot gegeben, um eine Verbindung zu ihm herzustellen. Ich tue das, um ihn zu suchen, da drin. Weil es um die Verbindung mit ihm geht. Deswegen das, was wir tun, lasst es uns tun mit diesem Chorus: Ich bin der Herr. Und ich möchte euch einladen, das mal als Chorus für vielleicht in diese Woche zu nehmen. Gott sagt: Ich bin der Herr. In dem, was du tust. Und guck, was passiert. Bestimmte Dinge können wir nicht tun mit diesem Bewusstsein: Gott ist der Herr. Manche Dinge müssen wir vielleicht umso eher tun mit diesem Chorus, wenn Gott sagt: Ich bin der Herr. Also mal die Einladung, diesen Chorus mitzunehmen: Jesus Christus ist der Herr. Und das Volk Gottes spreche: Danke. Das müssen wir noch üben. Das Amen gehört der Gemeinde. Das Volk Gottes sage: Amen.